Wir haben die Wahl, wollen wir jetzt sicher weiter Krieg führen mit Putin oder wollen wir Risiko gehen und Frieden versuchen? Wichtig ist, dass Diplomatie, die ja 3,5 Jahre unmöglich schien, wieder läuft. Hier ist kein guter Deal mehr möglich. Wir können nur verhindern, dass man weiter gräbt und das Loch tiefer macht, sondern dass wir erstmal mit dem Graben aufhören. Er ist klug, er ist geschickt, er ist erfahren und er ist ergebnisorientiert. Das ist ein Punkt, den wir hier leider, leider gerne übersehen. Er wird Verzicht üben müssen und Land wird eben ein Teil des Verzichts sein müssen. Aber er sollte sich auch nicht täuschen, er wird auch liefern müssen. Das Ausmaß an Korruption in der Ukraine ist auch für Europäer unerträglich. Die Welt spannt sich. Aber wir haben eine Chance, über die Ukraine unseren Krisenherd hier vor der Haustür zu entspannen. Und die sollten wir mutig, entschieden nutzen.
Grüezi wieder an. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche, den Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen prominenten Gast, vor allem auch in Deutschland. Er tingelt von einer Talkshow zur nächsten, von einem Fernsehauftritt zum nächsten. Ralf Thiele, Oberst AD der deutschen Bundeswehr. Er war auch im Private Office des NATO-Oberbefehlshabers, also quasi im Planungsstab der NATO, habe ich mir sagen lassen. Und heute ist er Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft. Herr Thiele, ganz herzlichen Dank. Die Ereignisse überklagen sich. Wir haben zuerst diesen Alaska-Gipfel von Trump und Putin. Nun im White House in Washington haben wir die EU-Elite sozusagen mit dem NATO-Generalsekretär Rutte zu Gast bei Donald Trump. Wie kommentieren Sie diese Ereignisse? Wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis der letzten Tage?
Ja, fangen wir mal mit der Erkenntnis an, das merkt man sich leichter. Wir haben die Wahl, Krieg weiter oder vielleicht Frieden. Das ist sozusagen die wichtigste Erkenntnis, die wir haben. Das ist die Aufgabenstellung, die wir haben, wenn wir mal den Besuch jetzt gerade der Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus nehmen. Das hat es wohl in dieser Ballung seit über 100 Jahren nicht mehr gegeben. Bemerkenswert tatsächlich, dass da so viel ja, Kompetenz anreißt. Das Treffen Trump-Putin zeigt eine merkwürdige Umkehr, dass im Grunde der Täter, der Angreifer, der blutige, fortwährende Angreifer belohnt wird in einem Maß, in dem das Opfer, Selenskyj in dem Fall, nicht gewürdigt wird. Eher im Gegenteil, auch wenn sich das gestern wieder etwas besser dargestellt hat. Also wir haben wilde Zeiten, so will ich das mal sagen, und die Wahl nochmal, wollen wir jetzt sicher weiter Krieg führen mit Putin, mit der Gefahr einer Eskalation dieses Krieges bis hin zu einem Weltkrieg, oder wollen wir Risiko gehen und Frieden versuchen?
Was ist aus Ihrer Sicht die bemerkenswerteste, wichtigste oder das wichtigste Resultat, Ergebnis der letzten Tage? Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?
Wichtig ist, dass Diplomatie, die ja 3,5 Jahre unmöglich schien, wieder läuft. Kreativ, engagiert, auch leistungsbereit. Wichtig ist, dass die Protagonisten sich bewegen. Putin offensichtlich, der auch Wege zum Frieden sucht. Und Selenskyj, der nicht auf seiner Gerechtigkeitsargumentation sitzen bleibt, sondern sagt, wenn ich etwas für mein Land tun will, muss ich mich auch bewegen.
Wie beurteilen Sie Donald Trump? Wie beurteilen Sie seine Rolle sozusagen als Geschäftsmann des Friedens? Was ist da Ihnen speziell ausgefallen? Was finden Sie besonders gut?
Trump, wenn man jetzt seine Figur nehmen kann, mächtig, groß, etwas beleibt, reist in seinen flotten Bewegungen mit seinem Hintern um, woran andere jahrzehntelang gezimmert haben. Zollaktionen der letzten Tage sind für mich ein ganz deutliches Zeichen. Wie schaffe ich neue Verwerfungen in der Welt mit großem Elan Das langsame Heranrobben an Indien zum Beispiel in der letzten Zeit reißt er um mit der Drohung von Strafzöllen. Auf der anderen Seite bewegt er Krisen, die vollkommen unbeweglich schienen. Nehmen wir Russland, Ukraine, der Überfall und wie geht es weiter. Aber nehmen wir auch die Situation mit der Hamas. Gaza hier insbesondere, auch da hat er Bewegung hineingebracht, auch bei den ganzen arabischen Spielern, die da sind. Also viele Dinge, die gleichzeitig passieren, wo man gar nicht so richtig weiß, soll man weinen oder soll man sich freuen. All das passiert gleichzeitig. Trump ist unvergleichlich und damit müssen wir irgendwie zurechtkommen.
Überrascht er Sie auch in einer gewissen Weise? Oder haben Sie damit gerechnet, dass er jetzt eben genau diese Leute an einen Tisch bringt, dass er mit Putin redet? Sind Sie überrascht von Donald Trump?
Das Tempo überrascht, das muss man wirklich sagen. Also täglich grüßt das Murmeltier. Also man bekommt jeden Tag irgendwie eine neue Kiste aufgetischt und muss sich wieder zusammenraffen. Sie merkt es ja auch an den Medien, die kommen ja gar nicht hinterher mit dem, was passiert. Noch vor kurzem gucken wir, wird es Freitag einen Dreiergipfel geben. Jetzt sind wir schon wieder weg davon und gucken auf einen Zweiergipfel und denken, der Dreiergipfel kommt etwas später. Die Europäer finden sich auf einmal wieder. Wie könnten sie denn Sicherheitsgarantien geben? Und was macht Amerika, nachdem Trump gerade erst gesagt hat, Amerika macht da nicht mit? Macht er jetzt doch mit? Macht er auch mit Bodentruppen mit? Nicht ganz klar, was da passiert. Also täglich etwas Neues. Das ist stressvoll, aber das kann auch produktiv sein. Wir kennen das ja aus dem Chinesischen, dass die Krise sozusagen auch sinngleich mit einer Chance verbunden werden kann. Von daher schafft Trump multiple Krisen, die bei einer guten diplomatischen Begleitung tatsächlich auch zu Lösungen von Problemen führen können. Also man weiß es nicht. Soll es einem grauen, soll man dankbar sein. Beides ist angemessen.
Sie sagen richtig, die Ereignisse überplagen sich fast schon schwindelerregend. Wie nahe sind wir in der Ukraine an einem Frieden? Was würden Sie da sagen? Sind wir da in großen Schritten vorwärts gekommen zu einer Lösung oder sind wir da noch meilenweit davon entfernt?
Wir sind ja tatsächlich in der Hinsicht meilenweit entfernt, dass erstmal der Krieg nicht nur weitergeht, sondern skaliert. Wir müssen zum Beispiel allein auf das Drohnenthema schauen. Vor wenigen Wochen hatten wir an einem Tag so viel Drohnen im Einsatz von Russland in die Ukraine wie sonst im Jahr davor. Also das ist einfach, das springt enorm vor sich hin. Das ist ein Punkt, wo man sagen muss, sei vorsichtig. Wer hinter die Kulissen schaut, sieht, dass die Ukraine sich gerade rüstet, nicht den gleichen, aber einen vergleichbaren Schaden auch im russischen Hinterland anzurichten. Das heißt, auch Russland ist davor zu bluten in diesem Konflikt, nicht nur an der Front, da war es ja schon immer so, aber auch im Hinterland. Also auch dieses Thema kommt dazu. Und dann, wenn über Sicherheit gesprochen wird, für mich irgendwie ganz merkwürdig, bei einem Krieg zwischen Zweien gibt es ja immer Sicherheitsbedürfnisse beider Parteien. Wir reden exklusiv über die Sicherheitsbedürfnisse der Ukrainer mit einem Wurmfortsatz Europa, also Sicherheit Europas. Auch hier muss man anmerken, früher haben wir immer nur gesagt, das Ganze ist eine Sache der Ukraine. Das war nie wahr. Aber jetzt merken wir Europäer auch, dass unsere europäische Sicherheitsarchitektur in größter Gefahr ist und Trump sich vielleicht mit Putin darüber verständigt, wie man Sicherheit in Europa künftig produzieren sollte. Also wir haben hier lauter Aspekte, die neu hinzukommen, die extrem fordernd sind. Und wie gesagt, man kann einen Frieden zwischen zwei Parteien nicht herstellen, indem man nur die Sicherheit der einen Partei gewährleisten will. Wir werden uns auch russischen Sicherheitsbedürfnissen zuwenden müssen.
Was für einen Eindruck haben Sie vom russischen Präsidenten Wladimir Putin jetzt nach diesem Gipfeltreffen in Alaska? Ist das, uns wurde ja fortlaufend eingeblüht. Mit diesem Mann könne man nicht reden. Ein unmittelbarer Angriff auf Europa stehe unmittelbar bevor. Da wurden Daten genannt. Was für einen Eindruck haben Sie jetzt von diesem Präsidenten nach diesem Gipfeltreffen? Ist dieser Mann diese Gefahr, die da heraufbeschworen wurde, oder kann man mit dem tatsächlich verhandeln, vielleicht sogar Frieden schaffen?
Er ist klug, er ist geschickt, er ist erfahren und er ist ergebnisorientiert. Das hat er alles gezeigt, hat Trump ganz leicht eingefangen, hat die Position, die Trump noch gerade von den Europäern empfangen und abgenickt hatte, abgeräumt im Nu, indem er gesagt hat, ich habe eine bessere Lösung. Damit waren diese ganzen Anforderungen weg. Er ist ergebnisorientiert. Das ist ein Punkt, den wir hier leider gerne übersehen. Seine Sicherheitssorgen hat er frühzeitig, seit Jahrzehnten, kann man jetzt mittlerweile schon sagen, artikuliert. Wir fanden sie unangemessen und haben darauf auch gar nicht reagiert. Und wir haben gesehen, im Endeffekt setzt er seine Interessen auch mit Krieg durch. Das kann man jetzt als Drohung empfinden, das ist aber nicht meine Interpretation. Ich denke, wir könnten auch den Frieden vergleichbar konsequent anstreben, indem wir das machen, was Hans-Dietrich Genscher früher empfohlen hat, nämlich uns auch in die Schuhe des anderen stellen. Wir müssen es nicht gutheißen, wir können das Verbrecherische da sehen, aber wir müssen verstehen, was treibt Putin an. Und wenn wir wollen, dass beide Seiten Frieden halten, die ukrainische sowie die russische, dann müssen wir uns mit beiden Seiten ihre Motivation, ihren Antrieben und ihren Sicherheitsbedürfnissen befassen.
Russland artikuliert die Ziele wie folgt: neutrale Ukraine, eine Entmilitarisierung der Ukraine und dass der Westen, dass Europa die militärisch eroberten Gebiete durch Russland anerkennt. Wäre das aus Ihrer Sicht ein guter Deal für die Ukraine, ein sehr schlechter Deal, der am wenigsten schlechte Deal? Wie würden Sie so ein bisschen diese Ziele einordnen, die aus der russischen Perspektive realistisch wären?
Ganz generell gesagt, gibt es keinen guten Deal mehr, weil wir schon 3,5 Jahre Krieg mit Opfern auf beiden Seiten, insbesondere auf der ukrainischen Seite, haben. Hier ist kein guter Deal mehr möglich. Wir können nur verhindern, dass man, während man schon im Loch sitzt, weitergräbt und das Loch tiefer macht, sondern dass wir erstmal mit dem Graben aufhören, A, und B, dass wir dann dieses Loch Zug um Zug wieder füllen, zuschütten, bis wir dann wieder eben mal oben sind. Das wäre sozusagen die erstrebenswerte, am wenigsten schlechte Lösung. Worauf man eben achten muss, ist tatsächlich, dass beide Seiten das Gefühl haben, dass sie mit der Lösung leben können. Eikenberry hat in Foreign Affairs dazu gerade geschrieben in diesen Tagen und auch nochmal deutlich gemacht, Koreakrieg, Berlin, Krise, Zypern, dass es nicht das Entscheidende ist, ob jemand jetzt Land kriegt oder verliert, sondern wichtig ist, dass am Ende beide Seiten das Gefühl haben, dass das einigermaßen in Ordnung so ist, wie es ist, und aus dieser Position heraus dann ein friedliches Zusammenleben gestalten können. Ich kann seine Argumentation gut nachvollziehen.
Wie würden Sie diesbezüglich Präsident Volodymyr Zelensky, den Ukrainer, wie würden Sie ihn beraten? Was sollte er jetzt tun?
Ja, er sucht sich nun zunächst erstmal alle Partner, die er kriegen kann, und je weniger Amerika er hat. Er hat Amerika immer wieder, aber nicht mehr so viel wie früher. Je weniger Amerika hat, umso stärker erscheint er auf der europäischen Bühne und sucht sich dort die Partner. Wir können in Europa versammeln, so wie wir sind, die Amerikaner nicht ersetzen. Sie sind einfach ein deutlich größeres Gewicht als wir in Europa zusammen. Das heißt, er setzt jetzt im Grunde darauf, dass er in den USA keinen zuverlässigen Partner hat, der aber graduell gelegentlich unterstützt. Das ist auch wichtig für Verteidigungsdinge. Und er setzt darauf, dass als Spielbein sozusagen, um jetzt handlungsfähig zu bleiben, die Europäer seine rechte Hand werden, mit denen er agieren kann. Dieser Ansatz ist klug. Er wird Verzicht üben müssen. Das wird so sein. Und Land wird eben ein Teil des Verzichts sein müssen. Aber er sollte sich auch nicht täuschen. Er wird auch liefern müssen. Das Ausmaß an Korruption in der Ukraine ist auch für Europäer unerträglich. Das heißt, er kann nicht nur fordern, er muss auch liefern. Und er muss sich wahrscheinlich auch zügeln, denn Frieden geht nur, wenn man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen will. Und sei es, dass er noch so viel Recht hat, so viel Grund hat, zornig zu sein.
Wichtiges Thema haben Sie im Verlauf dieses Gesprächs angesprochen, das sind die Sicherheitsgarantien. Das haben wir im Oval Office im Weißen Haus gesehen, dass Trump sagt, ja, die Europäer, die sollen dann für die Sicherung der Ukraine nach dem Krieg eigentlich sorgen. Die Europäer sagen, nein, bitte helft uns da. Die Amerikaner müssen da unbedingt dabei sein. Was allerdings vergessen geht, ist, dass wenn die Europäer auch alleine, würden sie das alleine tun, Frankreich, Großbritannien, das sind ja immer noch NATO-Staaten, würde Russland so eine Sicherung der Ukraine akzeptieren? Wäre das möglich? Wie würden Sie diese Sicherheitsgarantien erfüllen, dass sie Russland auch akzeptiert?
Es kam ja mal ganz kurz das Wort aus, auf, dass auch Russland sich an so einer Sicherheitstruppe beteiligen möchte. Das Nachtigall, ich höre dir trapsen, da sehen Sie im Grunde schon, dass die Sicherheitstruppe auch mit allen möglichen Staaten aufgefüllt werden könnte. Ich nenne jetzt mal die klassischen BRICS-Staaten zum Beispiel, die wir haben, also Brasilien, Indien, Südafrika. Viele andere Länder, China, viele andere Länder, die jetzt auch dabei sind, Saudi-Arabien gehört neuerdings ja auch zu dieser Gruppe mit dazu. Das würde sozusagen das Bild ja schon mal dramatisch verändern. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass die Europäer von schwindelerregend kleinen Zahlen reden, mit denen sie Sicherheit gewährleisten wollen. Der deutsche Außenminister Wadefuhl hat ja gerade gestern auf die Frage, ob wir denn auch Bodentruppen dann in die Ukraine schicken würden, gesagt, dass er gar nicht weiß, wie er sich das vorstellen soll. Er wurde dann danach zurückgepfiffen und hat sich dann etwas, wie soll ich mal sagen, sibyllinischer ausgedrückt in dem, was er gesagt hat. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass das deutsche Heer sehr darunter leidet, dass es diese Truppe in Litauen, diese Brigade hingestellt hat, weil das diese ganzen Verstärkungsbemühungen des deutschen Heeres, seine 3+1 Divisionen zu stärken, die sehr schwach sind, personell und materiell und auch in der Vorbereitung, konterkariert hat. Das heißt, was da eigentlich an Kräften und Material investiert worden sollte, ging jetzt nach Litauen. Und da ist nicht so viel, was wir jetzt noch durch die Gegend schicken können, vor allen Dingen nicht kriegstüchtig. Und all das, was da mal passieren kann, wird 5 Jahre in der Zukunft zu verorten sein. Also das dauert alles noch. Die Situation ist nicht deutlich besser in Frankreich. Die hatten ja schon bei früheren Zusagen ihre Fremdenlegionen ins Spiel gebracht. Da redeten sie von 1000 Mann etwa, ne? 1000 Mann. 1200 Kilometer Grenze, das heißt also eine Person pro Kilometer oder etwas weniger, nur ihr wisst noch deutlich mal, das ist alles absurd wenig. Und auch die Briten haben, nachdem sie ihre britische Armee hier auf den Rhein, hier aus Europa, aus dem Festland Europa zurückgezogen haben, praktisch aufgelöst. Die kommen im Grunde immer mit einer Division irgendwo hin. Da sie das aber nicht durchhalten können, schnell rein, schnell raus. Das heißt also, so eine Truppe, die wir da hätten, die wäre dann auch bald wieder weg. Und so reden wir jetzt von Zahlen um 25.000 aus Europa, wo noch keiner weiß, wo die herkommen sollen, wie das geschafft werden soll. Dann reden wir davon, manche Experten, dass 100.000 erforderlich wären. Das erscheint mir auch als Abschreckung gegen Russland lächerlich wenig. Also Sie sehen, das sind alles so Zahlenspielchen. Im Grunde wären diese Sicherheitsgarantien, die hier gegeben werden, Wortbekundungen sein, auf die man nur dann vertrauen kann, wenn beide Seiten, Ukraine und Russland, nichts Ernsthaftes unternehmen, um diesen Krieg wieder aufleben zu lassen.
Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Trump jetzt nicht wie zum Beispiel bemerkenswerterweise von Kanzler Friedrich Merz gefordert, er will keinen Waffenstillstand, keine Waffenruhe mehr sofort erzwingen, um überhaupt zu verhandeln, also eigentlich eine Kehrtwende zur ursprünglichen Strategie? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie beurteilen Sie diese Änderung des Planes?
Ja, Witkoff, der Sonderbeauftragte, und auch der Außenminister Rubio haben das ja beides erläutert, auch in den Medien nochmal. Und ich muss noch etwas hinzufügen, bevor ich die zitiere. Nämlich, wir denken ja immer, das Ganze geht um die Ukraine. Darum geht es aber nicht. Trump geht es um die Führungsrolle in der Welt, die heftig unter chinesischem Feuer steht. Die Chinesen haben derzeit gute Perspektiven, Amerika abzuhängen. Das ist sozusagen der Kerngrund. Und deswegen braucht Trump insbesondere russische Rohstoffe, seltene Erden, andere Dinge, um sozusagen seine eigene Technologierevolution zu befeuern. Und am liebsten hätte er auch Russland nicht auf der Seite Chinas. Das ist sozusagen das, was vorne ist. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Ukraine-Konflikt extrem störend, extrem kontraproduktiv. Und deswegen kommt dieser Fokus jetzt wieder auf die Ukraine als Mittel zum Zweck, nämlich den Zweck, diesem Wettlauf in der Welt hinzukommen. So, jetzt Waffenstillstand. Was Putin ihm suggeriert hat, und Witkoff und Rubio teilen das, ist, du kriegst viel mehr als einen Waffenstillstand. Du bekommst einen dauerhaften Frieden. Den kann ich dir von der russischen Seite zusagen. Und dazu muss Selenskyj springen, nämlich Gebiet, das er noch besitzt, abzugeben, im Gegenzug zu Marginalien sozusagen, Kleinstgebieten, die die Russen besetzt haben, die sie nicht wirklich wollen und brauchen und die sie zurückgeben. Das ist sozusagen der Deal, der hier über die Selenskyj-Seite kommt. Der Deal von der amerikanischen Seite ist viel entscheidender. Putin wird wieder als globaler Akteur akzeptiert. Putin, die Sanktionen gegen den Staat, die sich jetzt doch langsam auswirken gegen Russland, werden aufgehoben, sodass er mit Russland wieder wirtschaftlich global tätig sein kann. Das sind sozusagen diese Ingredienzien. Und wenn wir uns jetzt immer nur auf dieses ukrainische Mosaik konzentrieren, dann sehen wir den Wald vor den Bäumen nicht. Das ist das, was leider in der öffentlichen Diskussion überwiegend passiert.
Wie beurteilen Sie den Auftritt der Europäer in Washington? Was ist das Kalkül dieser Staats- und Regierungschefs hinter den Lobhudeleien, den Jubelmeldungen, den Dankbarkeiten und Dankbarsbekundungen gegenüber Trump, weil er jetzt sich mit Putin unterhalten hat, die Diplomatie geöffnet hat, nachdem sie jahrelang eben genau dagegen votiert haben? Was sehen Sie für ein Kalkülmotiv dahinter?
Die Europäer sehen, dass Trump und Putin europäische Sicherheit unter sich aufteilen. Nachdem Amerika jahrzehntelang sich als europäische Macht gesehen hat und gemeinsam mit den Europäern Sicherheit vis-à-vis Russland hergestellt und gesichert hat, macht jetzt Trump mit Putin gemeinsame Sache auf Kosten auch der Europäer. Das geht sozusagen Hand in Hand mit den Zoll Vereinbarungen, die getroffen werden, auch auf Kosten der Europäer. Wir werden verramscht. Das merken die Staaten und versuchen im Augenblick noch in einer Mischung aus Demut, also Trump loben, buckeln und Forderungen, ihre Position durchzusetzen, sind sich einig wie nie. Das ist gut, dass sie sich einig sind. Nicht so gut ist, dass diese Einigkeit nicht durch Substanz unterlegt wird. Wirtschaftliche Substanz und Widerstand gegen das, was Putin da gerade anrichtet, und auch militärisch immer noch sehr zögerlich im Aufwuchs. Aber der Richtungssinn stimmt. Von daher bin ich doch zuversichtlich.
Stehen die Zeichen aktuell auf Entspannung? Entspannt sich die Welt oder sehen Sie das noch nicht gegeben?
Die Welt spannt sich, sie entspannt sich nicht, sie wird virulenter, rauer, gefährlicher. Aber wir haben eine Chance, über die Ukraine unseren Krisenherd hier vor der Haustür zu entspannen. Und die sollten wir mutig, entschieden nutzen.
Herr Thiele, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.